Guten Abend.
Letztes Mal sind wir ungefähr bis hierhin gekommen, bis dahin, wo die Bibel noch chronologisch war. Wir sind jetzt da, wo sie fallen gelassen wurde und wir es ordnen dürfen. Wir sind gekommen bis zu König David letztes Mal und deswegen möchte ich einsteigen bei Davids Söhnen, um kurz aufzugreifen, wo wir waren und damit Salomo weitermachen. Und zwar, nachdem David Ehebruch begangen hat und einen Sohn mit Uria hatte, mit Bathseba, Urias Frau. Es fängt schon mal gut an. Genau. Und viel gesündigt hat und daher auch nicht seinen Tempel bauen durfte, haben Davids Söhne leider auch sehr viele Fehler begangen. Und es fängt an mit Davids Sohn Amnon. Amnon war leider ein Vergewaltiger. Er hat seine eigene Halbschwester Tamar vergewaltigt und daraufhin lässt sein Bruder Absalom ihn. Darauf lässt Absalom ihn umbringen. Absalom lässt ihn umbringen und daraufhin vertreibt. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen durcheinander in meinem Skript, in der ersten Seite direkt. Ja. Und den Buch sind hier. Absalom lässt ihn umbringen, aber Absalom selbst ist auch nicht besser als sein Bruder, denn Absalom rebelliert gegen seinen Vater und vertreibt seinen eigenen Vater aus der Stadt. Für David ist dieses nicht leicht, aber nach einiger Zeit wird Absalom umgebracht, er stirbt. Und obwohl Absalom, Davids eigener Sohn, seinen Vater töten wollte, trauert David und lebt dann die letzten Tage als zerbrochener, trauernder Mann und König. Und in dieser Zeit wollte David auch Gott einen Tempel bauen, aber Davids Leben war so durchzogen von einer Blutspur und Sünde, da hat Gott ihm gesagt, dass er den Tempel nicht bauen darf, aber sein Sohn, der aus dem Ehebruch hervorgegangen ist, Salomo, er wird den Tempel bauen. Und dann Salomo tritt auf im Buch der Könige, also erste und zweite Könige, ursprünglich war beides ein Buch. Und dieses Buch ist einteilbar in fünf wesentliche Abschnitte. Salomos Zeit in der Regierung, Israels Teilung, die Könige und Propheten im Nordreich, der Weg ins Exil, Jerusalems Untergang und das babylonische Exil. Und Salomos Start als König ist sehr holprig gewesen, denn David ernennt ihn zwar zum König, aber bevor er zum König ernannt wurde, gab es unter Davids Söhnen einen großen Streit darum, wer König war. Es gab zwei Lager, der eine Sohn Davids und Salomo. Und kurzerhand ernennt David Salomo zum König. Und Davids letzte Worte an Salomo waren recht komisch. David sagte Salomo, er soll Gott treu bleiben, aber er soll auch Davids Feinde töten. Und so verschwören sich David und Salomo und wollen das Königreich durch eine Serie von Anschlägen stärken. Aber trotz allem segnet Gott Salomo. Und danach wir kennen die Geschichte, in der Salomo Gott um Weisheit bittet und diese bekommt. Und so schenkt Gott Salomo diese Weisheit, sein Volk zu führen. Und Salomo darf wirklich Davids Traum verwirklichen vom Tempelbau. Aber nach der Tempelfertigung sehen wir in Davids Geschichte wieder schwerwiegende Fehler, die zum Untergang des Reiches führen. Zum einen heiratete David aus diplomatischen Gründen hunderte Königstochter. Also man geht davon aus, dass es etwa 1000 Frauen waren, die er heiratete. Aber das größere Problem lag darin, dass David nicht nur diese Frauen mitbrachte, sondern er brachte... Hallo, was habe ich gesagt?
David.
Ich habe es heute so mit Namen. Salomo brachte nicht nur die Frauen mit, sondern er brachte ihre Götzen mit und die dazugehörigen Rituale. Und die durften Salomos Frauen ausleben und die haben sich im Reich verbreitet. Und Salomo häuft aber gleichzeitig sehr viel Reichtum für das Königreich an. Aber währenddessen war er gleichzeitig derjenige, der in Israel die Sklavenarbeit eingeführt hatte, um seine Bauprojekte zu verwirklichen. Und so sehen wir in Salomos Leben, dass er sämtliche Gebote der Tora gebrochen hat, also den 5 Büchern Mose. Und nach Salomos Tod wird sein Sohn Rehabeam König. Und er hat leider nicht die guten Eigenschaften seines Vaters übernommen, sondern die schlechten Eigenschaften. Und Salomo, der aus Davids Fehlern gelernt hat, hat noch bevor es zu einem Streit kommen konnte, Rehabeam zum König ernannt. Aber Israel konnte dieses leider nicht tatenlos annehmen, weil das Nordreich, die 10 Nordstämme, die wurden schon zu Davids Zeiten wahrscheinlich unfair behandelt und hatten höhere Abgaben zu leisten als das Südreich. Und man bat ihn als Bedingung, dass das Nordreich weiterhin im Reich bleibt, darum, dass man diese Abgaben, die sie leisten mussten, dieses Joch, das David ihnen auferlegt hatte, leichter macht. Aber Rehabeam hat leider auf die falschen Berater gehört und hat diese Abgaben erhöht und die Bedingungen für sie weitaus härter gemacht. Und so hat er seinen Frondienstbeamten dorthin gesandt. Sein Adoniram heißt er. Er hat schon unter David und Salomo das Amt ausgeübt. Und er wurde sofort gesteinigt und damit ist Israel, die 10 Nordstämme, aus diesem Bund ausgetreten. Und Rehabeam ist also nach Israel, nach Jerusalem zurückgeflüchtet. Und dadurch kam es, dass diese Union zwischen Israel und Juda aufgelöst wurde. Also es war in dem Sinne kein Königreich, sondern es war eine Union, die einen König über sich hatte. Und diese Union wurde da quasi aufgekündigt. Und also wurde der Nordteil, die 10 Nordstämme, zu einem eigenen Königreich. Und im Norden wurde Jerobeam König. Und er war unter Salomo schon Beamter, aber musste vor Salomo flüchten, weil Salomo ihn umbringen lassen wollte. Und er wurde dort König, er machte Samaria zur neuen Hauptstadt und hat dort gleich 2 Tempel bauen lassen. Aber dort hat er goldene Kälber aufgestellt in den Tempeln. Und ab diesem Punkt ging es mit den Nordstämmen wirklich steil in Richtung Exil. Und im weiteren Verlauf von dem Buch Könige werden alle Namen der Könige aufgezählt, der beiden Reiche, und sie werden alle bewertet nach den Kriterien. Wurde Israels einziger Gott verehrt? Hat er Israel von der Götzenanbetung befreit? War er dem Bund wie David es war mit Gott treu? Und beide Reiche hatten exakt 20 Könige vor ihren Untergängen. Im Norden war keiner dieser Könige nach den 3 Kriterien gut. Im Süden haben es nur 8 geschafft. Und zu der Zeit, wir befinden uns jetzt hier im Nordreich, und zu der Zeit waren die wichtigsten Propheten Elia und Elisa. Und Elia ging sehr stark gegen König Ahab und Isabel an, da diese die Anbetung des Baals eingeführt haben. Und ich denke, die meisten von uns haben die Geschichte gehört, in der Elia 450 Priester des Baals herausgefordert hat zu einem Wettbewerb, um herauszufinden, welcher Gott denn der wahre Gott ist. Und dort haben beide Parteien einen Altar aufgebaut und ihren Gott darum gebeten, Feuer regnen zu lassen auf diesen Altar oder das Feuer zu entzünden. Bei den Baalspriestern ist nichts geschehen. Bei Elia, trotz erschwerter Umstände, hat es gebrannt. Und als nächsten Schritt hat Ahab einen Bauern töten lassen und diesen Besitz an sich gerissen. Und als Elia von dieser Ungerechtigkeit gehört hat, hat er das Ende des ganzen Hauses Ahab verkündigt. Und Elia gab sein Amt weiter an Elisa. Und Elisa bat von Gott um die doppelte Autorität von Gott. Und da lesen wir im Könige von 7 Wundern, die Gott durch Elia wirkt, aber 14 Wunder, die Gott durch Elisa gewirkt hat. Aber leider waren beide Propheten ohne Erfolg beim Versuch, Israel zur Umkehr zu bewegen. Und infolgedessen kommt es dann zu einer wirklich sehr blutigen Revolution durch König Jehu. Er hat von Gott die Vollmacht bekommen, Er hat von Gott die Vollmacht bekommen, dort eine Revolution durchzuführen. Aber trotz Gottes Vollmacht geriet Jehus Macht außer Kontrolle. Und ihm sind wirklich viele Putsche, viele politische Anschläge und Rebellionen gefolgt. Und Israel hat sich nie wieder davon erholt. Und es wurden immer mehr verschiedene Götter angebetet. Und diese Ungerechtigkeit in Israel wurde immer schlimmer. Und in 2. Könige, Kapitel 17, folgt der Untergang des Nordreiches. Das Königreich Assyrien macht das Nordreich Israel dem Boden gleich. Es zerstört die Hauptstadt des Nordens, Samaria. Und die Israeliten kamen in Exil. Sie wurden verbannt an alle Enden der damals bekannten Welt. Und Schuld an dem war allein die Götzenanbetung, Ungerechtigkeit und die Untreue zum Bund mit Gott. Ab dem Punkt lesen wir nichts mehr von den Nordstämmen in der Bibel. Und ab Kapitel 18 geht es dann um das Nordreich und dort lesen wir auch von ein paar heldenhaften Königen. Ein Beispiel ist hier der Hiskia, Südreich. Also ich habe es heute mit Norden, Süden und Namen. Okay. Aber wir sind hier, wenn ich mich verspreche. Ja, ein Beispiel war Hiskia. Er vertraute Gott, als diese assyrische Armee vor Jerusalems Toren stand. Oder Josia, er findet die verlorenen Toraschriftrollen im Tempel. Er erkennt seine Schuld und führt Reformen ein, um die Götzenanbetung zu stoppen. Aber leider war es an diesem Punkt schon zu spät und Israel hat die Grenzen schon viel zu weit übertreten. Denn zwischen den beiden guten Königen gab es einen, den ich als den schlechtesten König bezeichnen würde, Manasse. Und er führte die Götzenanbetung im Tempel in Jerusalem ein. Er ging aber noch viel weiter und hat Kinderopfer eingeführt auf Altären in Jerusalem. Und als das geschehen ist, haben die Propheten das Ende Judas verkündet. Und ja, ab dann geht es für Juda auch in Richtung Exil. Und in den letzten Kapiteln der Königebücher fällt das babylonische Reich in Jerusalem ein. Es zerstört den Tempel, es vertreibt die Judäer. Mit Israel und dem ganzen Geschlecht Davids. Alle wurden vertrieben. Und ja, das Buch endet dann mit einem Nachtrag 40 Jahre später im Exil in Babylon von Joachim, ein Nachkommen Davids, der eigentlich König in Jerusalem wäre, aber er ist jetzt Gefangener in Babylon, in Babylonien. Und er wird vom babylonischen König eingeladen, sein restliches Leben am Tisch des Königs zu verbringen und zu essen, als einziger Gefangener.
So, entschuldigt die Versprecher schon mal und so, ich bin auch aufgeregt. Ist ein bisschen was anderes, ein anderes Niveau. Genau. Also man sieht es hier jetzt nicht mehr so gut, aber das ist eigentlich Palästina, also da, wo jetzt Israel liegt, hier ungefähr von oben, von der Spitze bis hier an den Rand, war damals eben die Personalunion, also bedeutet die ganzen Stämme Israels, die waren nie bis zur Küste, sondern an den Küsten waren immer verschiedene andere Völker, wie die Philister zum Beispiel. Und eben mit der Zeit hat sich dann die Geschichte so entwickelt, wie der Markus gerade erklärt hat. Und die Propheten kamen dann ans Tageslicht. Das bedeutet, Israel hat dann die verschiedenen... Israel hat die verschiedenen Sünden begangen und angefangen, sich von Gott zu entfernen, eben durch die Könige, die gewissen Sachen zugelassen haben. Ja, der Salomo war quasi der letzte König, der noch einigermaßen okay war. Und dann ging es eigentlich schief runter. Und Gott hat dann angefangen, Propheten einzusetzen. Propheten, die begangen, Israel zur Umkehr zu bringen. Oder das war jedenfalls der Versuch der Propheten, Israel zur Umkehr zu bringen. An sich, was ein Prophet ist, wollte ich hier nochmal drauf eingehen. Es gibt verschiedene Arten. Jetzt, das sind die Schriftpropheten. Das bedeutet, das, was sie gesagt haben, ist autoritativ. Und die waren quasi sowas wie Seher oder Wächter, beziehungsweise man konnte sie in diese zwei verschiedenen Kategorien teilen, also einmal Sozialkritiker, die quasi durchgegangen sind und in die Gegenwart gesprochen haben, die gesagt haben, hey, das läuft gerade falsch und das müssen wir ändern. Oder sowas wie, man könnte sie nennen Wahrsager, die gab es nämlich dann zu dieser Zeit auch, die sind quasi in die Zukunft gereist, haben die Zukunft gesehen, haben das dann verkündet. Aber die biblischen Propheten waren beides. Also biblische Propheten, die haben immer in die Gegenwart gesprochen mit dem Anklang der Zukunft. Und einer dieser Propheten war Jesaja. Sieht man jetzt leider nicht so gut. Jesaja. Also das Buch Jesaja an sich in der Bibel hat eine sehr wichtige Rolle. Also nicht nur für uns, sondern allgemein auch für die jüdische Welt oder fürs Schriftverständnis. Also mit dem Psalm und Jeremia ist das umfangreichste, aber auch wichtigste Buch mitunter in der Bibel. Ich sage immer, alles ist wichtig, aber manche Dinge sind halt nochmal spitzer und genauer und nochmal, ich sage mal, geben nochmal die Nadel, nochmal die richtige Richtung oder nochmal genauer. Man sieht einfach, wie bedeutsam Jesaja für die Leute damals war, weil sie zum Beispiel sehr oft diese Schriftrolle vervielfältigt haben. Also am Roten Meer hat man Schriftrollen gefunden, allein 15 Jesaja-Schriftrollen und eine vollständig. Es gab auch die Qumran-Schriftrollen, das war ein Volk quasi in der Nähe von Qumran in den Öden und die haben sich dort zurückgezogen und haben Schriften vervielfältigt. Und dort hat man eben auch eine ganze Jesaja-Schriftrolle gefunden und die war für die sehr besonders. Warum ist Jesaja so wichtig? Weil Jesaja eine sehr genaue oder detaillierte Beschreibung der Zukunft, was auch auf den Messias und Christus ausgeht, in dem Wort hat. Also Johannes der Täufer selbst, als er dann auf die Bildfläche tritt, greift auf Jesaja zurück. Oder Jesus selbst legitimiert sein Wirken mit der Schriftrolle Jesajas. Er stellt sich auch in den Tempel, da gibt es diese Stelle, liest was aus dieser vor und sagt, hey, genau das könnt ihr gerade sehen, das ist an mir oder das hat sich an mir erfüllt. Also Jesaja war quasi auch nicht nur für Jesus selbst, aber für die Juden von großer Relevanz. Einfach um das mal nochmal zu verdeutlichen, das Neue Testament allein hat 411 Jesaja-Zitate. Also es hat ein Gewicht. Dieses Buch ist aufgeteilt in Gerichtsbuch und in Trostbuch. Jesaja ist nämlich gekommen und hat von Gott diese Offenbarung bekommen. Er hat gesehen, wie Israel angefangen hat zu sündigen und sich gegen Gott aufzulehnen. Und Gott hat gesagt, geh und verkünde das Gericht. Und er ist quasi gegangen und hat das Gericht verkündigt, hat erzählt, was passieren wird. Er hat erzählt, dass Feuer kommen wird als Sinnbild, was Israel reinigen wird, damit ein neues Jerusalem kommen wird oder kommen kann. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, das Feuer wird kommen. Er selbst im Laufe des Buches stellt fest, dass er gar nicht würdig ist, diese Rolle zu übernehmen. Und Gott in seiner Gnade und wie er es immer macht mit seinen großen Männern, hat ihn sich zu sich gerufen und hat ihm einmal erklärt, dass es geht. Nämlich ist er ihm erschienen und Jesaja hat festgestellt, wie heilig und wie groß Gott ist. Und dass er eigentlich ein Sünder ist und Israel ein Sünder ist. Und dass er das eigentlich gar nicht machen könnte, weil er dachte, hey, jetzt ist Gott da, diese Herrlichkeit, die wird mich jetzt zerfressen, die wird mich jetzt zerstören. Und Gott zeigt ihm aber, hey, ich werde dich überhaupt nicht zerstören. Im Gegenteil, ich werde dich zwar verbrennen, weil ein Engel des Herrn ihm Kohle auf den Mund gelegt hat. Ja, also es hat ihn verbrannt, aber nicht umgebracht. Und diese Kohle hat ihn quasi, oder Gott hat ihn dann quasi gerecht gesprochen, hat gesagt, hey doch, du bist ausgewählt und du bist für mich, für diesen Job richtig. Und Gott hat ihm gezeigt, wie es mit Israel abgehen wird oder was mit Israel passiert, nämlich dass Israel wie ein Baum gefällt wird und dass am Ende ein Stumpf übrig bleibt, ein Baumstumpf, und dieser Baumstumpf wieder in sich selbst anfängt zu brennen und verbrennt. Also von Israel wird quasi null übrig bleiben nach diesem Bild, aber mit dieser Verheißung oder mit dieser klaren Botschaft, da wird ein neuer Same aufgehen. Ja, und dieser Same, den wissen wir, das ist der Menschensohn, das ist Jesus Christus. Für die damals war es eben dieser Gottesknecht, beziehungsweise dieser neue König, auf den Israel gewartet hat, der wieder Israel zu neuem Glanz verhelfen wird. Und er hat klar angekündigt, dass es das Reich Assyrien sein wird, welches Israel als allererstes, ich sag mal, von der Landkarte fegt und zeigte schon Aussicht eigentlich auf das nächste Reich. Also ganz klare und prüfbare Zeichen hat er genannt, nämlich, dass es gleich eng wird. Und das konnte jeder feststellen, wenn er die Zeichen der Umwelt einfach sehen konnte. Er ging dann auch zum König, der Ahas hieß, und hat ihn darauf hingewiesen, König von Jerusalem, dass er eben umkehren solle, dass er Buße tun soll, was aber nicht so gelang. Und was interessant ist aber immer, dass Gott oder dass Jesaja ganz klar Gericht verkündigt hat, aber immer die Hoffnung nicht vergessen hat. Und deswegen gibt es diese Aufteilung des Buches in Gerichtsbuch und Trostbuch, weil Gott immer diese Hoffnung und diese Wiederherstellung klar beleuchtet hat. Also wenn wir Gott kennen und wenn wir das Alte Testament betrachten, dann ist Gottes Plan immer wieder Wiederherstellung, immer Neuaufbau und immer wieder Zurückrufen. Also Israel ist das perfekte Beispiel, wie oft Israel von Gott eben abgegangen ist und Gott trotzdem, weil er gerecht war und weil es manchmal zu viel war, Gott oder Israel gestraft hat, aber trotzdem immer noch Gnade am Ende gewaltet hat und gesagt hätte, ey, aber es wird immer noch eine Chance geben, dass eure Geschichte nicht zu Ende geht. Und da beruft sich Gott auch auf die Verheißungen, die ihr damals Mose, Abraham und Isaak gegeben hat. Jesaja geht dann weiter und sagt dann nicht nur, dass wenn Assyrien kommt, dass Assyrien jetzt dann High Life hat in Israel, sondern ganz klar, dass Assyrien genauso gerichtet wird und nennt gleich ganz viele andere Völker außenrum von Israel, wo sagt, da wird Gottes Gericht kommen, weil sie stolz geworden sind, weil sie hochmütig geworden sind und zeigt auf, wie Babylon, das quasi nächstgrößere Reich, Assyrien überkommen wird und vernichten wird. Und so geht es quasi voran, da kommt die Geschichte von dem König Hiskia, der am Anfang meinte, mit den Ägyptern Verhandlungen zu schließen, um so eben dieser Gefahr entgegenzukommen, wo Jesaja ganz klar sagt, hey, das ist gerade nur dein eigenes Versuchen, aus dieser Schlinge rauszukommen, aber das Einzige, was hilft, ist Buße und Umkehr und Gebet. Und das sagte Hiskia und Hiskia nimmt diese Worte ernst. Und als dann die Assyrer eben vor Jerusalem stehen, um die Stadt zu übernehmen, zu überhäufen, dann kommt Hiskia auf die Knie und sagt, Gott, ich tue Buße und ich füge mich und ich drehe um. Und wie durch ein Wunder gelingt es den Assyrern nicht, die Stadt zu vernichten und einzudringen. Was aber dementsprechend schön ist für Hiskia, dass er so schnell aufgestiegen ist, quasi vor Gott, genauso schnell wie hoch ist er auch wieder runter. Nämlich kamen dann Abgesandte von Babylonien, die quasi sich das mal angucken wollten. Und Hiskia meinte, er gibt kurz an und zeigt, wie cool die sind und führt sie durch den Palast, zeigt ihnen die Schätze, also die drei größten Fehler, die man machen kann. Ja, Schätze, Frauen und Palast zeigen. In dieser Zeit hat er alles gemacht und Jesaja hat klar gesagt, hey, tu das nicht, denn Gott, oder nicht Gott, aber die Babylonier, die werden später Israel und Jerusalem zerstören. Und knapp 100 Jahre später ist das wirklich passiert. Und als dann die Babylonier gekommen sind, wurde dann Israel in Exil geführt und es ist tatsächlich so geworden, weil quasi die ihnen vertraut haben und die Babylonier eigentlich Israel nur ausgenutzt haben oder Jerusalem. Genau. In dem Buch selbst beschäftigt sich Jesaja viel mit Recht, mit dem Geist des Jahwes, mit der Gerechtigkeit, mit dem heiligen Jahwe. Also ganz klar, dass Gott heilig ist, dass er seinen Geist hat. Dass er eben sich nicht mit sich spielen lässt. dass er gerecht ist und dass alle seine, ich sag mal, Gerichte und die ihr vollstreckt, dass sie gut sind und dass sie nicht irgendwie von irgendwo herkommen, weil er gerade Lust dazu hat, sondern dass sie verdient sind. Und er spricht ganz klar von diesem Knecht Jahwes, auf dem ich gleich oder beziehungsweise später nochmal drauf komme. Jesaja selbst lebte parallel zu verschiedenen anderen Propheten. Zum Beispiel in der gleichen Zeit war der Prophet Micha, der aber mehr ländlich unterwegs war, während Jesaja mehr bei dem Hof war, beim Hofstaat und klar zum König Zugang hatte. Und die Umwelt war eben so, wie gerade beschrieben, dass das erste große Reich Assyrien sich begann aufzubauen und Macht zu bekommen und die Gefahr wurde. Und eben Jesaja der Erste war oder einer der Ersten, der gesagt hat, hey, tut Buße, kehrt um, sonst kommt eben was Großes auf euch zu. Und das war dieses Reich Assyrien. Assyrien kam weiter oben, also die Karte endet hier leider, aber quasi weiter von oben kamen sich diese Völker gebündelt. Warum von oben? Und warum sind sie nach Jerusalem gekommen oder beziehungsweise auf Israel? Man sagt, das ist die Landbrücke, nennt man das. Weiter Richtung Saudi-Arabien ist eigentlich Wüste und eigentlich alles tot. Das bedeutet, wenn man mit einem Heer durchmarschieren wollte, bringt man sich selbst um. Das ist ein Selbstmordkommando. Also man musste, wenn man das nächstgrößere Reich auch ein bisschen erobern wollte oder nicht in Gefahr stehen wollte, das war in dem Fall Ägypten, musste man an Israel oder durch Israel durch. Das bedeutet, die ganzen Großmächte, die sich da entwickelt haben, eben mitunter jetzt Assyrien, sind oder mussten immer in diese Richtung durchkommen. Was nebenbei auch sehr fruchtbares Land war und deswegen ein Hauptziel. Also einfach mal auch geschichtlich zu verstehen, was haben die da überhaupt verloren. Die könnten auch in andere Richtungen, aber das war quasi für sie, für das Reich selbst, das Wertvollste, was sie erobern konnten. So ist quasi Assyrien, hat sich entwickelt, wurde ein Großreich und ist dann in Israel oben an der Spitze. Wir sprechen von Südreich, bedeutet Juda, und Nordreich bedeutet Israel. Und sind da quasi hingekommen und haben angefangen, mit ihnen Kampf zu führen. Also Israel war in sich immer noch in Stämmen geordnet, das heißt Stamm für Stamm und Stadt für Stadt. Aber schlussendlich wurde dann Israel übermannt. Man weiß nicht, wohin denn das Nordreich hingekommen ist. Also wenn man es jetzt noch weiter studiert, wie ich es in meinem Fall machen werde, in Zukunft werde ich es wissen, bis jetzt weiß ich es noch nicht. Aber auf jeden Fall ist klar, das war Strategie. Die Assyrer haben damals die ganzen Völker quasi weggenommen und aufs ihr Reich verteilt, um bewusst ihre Identität zu brechen. Das bedeutet, die sind dann quasi irgendwo in einem Reich integriert worden und haben diese Kultur, die Sprache und diese Nationalität übernommen oder mussten diese übernehmen. Nach dem Exil beziehungsweise nach dieser Zeit im Exil beginnt dann Jesaja anzukündigen von Hoffnung. Und das sind eben dann diese Verse, die wir dann später lesen über Jesus. Oder wir wissen, dass es Jesus ist, aber ihren König. Und er beginnt zu erzählen, hey, dass es noch Hoffnung gibt, dass es Veränderungen geben wird. Und erzählt, dass einer kommen wird, der dieser Gottesknecht genannt sein wird in Person, der einmal Israel neu oder wiederherstellen wird, aber auch die Völker oder ein Licht für die Völker sein wird. Und was dann interessant ist, er wird aber völlig anders sein Reich aufbauen, wie man es vermutet. Nämlich wird er viel leiden müssen, aber nach einer Zeit wieder auferstehen. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten, wie man auf diese Auferstehung und auf diesen neuen König reagieren kann. Entweder, indem man demütig wird und zu ihm kommt und quasi sein Knecht wird, sagt quasi die Schriftrolle. Oder man bleibt hartherzig. Das bezeichnet dann auch Jesaja als die boshaften Menschen, die dann auch klar diesen König ablehnen, aber auch seine Knechte, also die Leute, die ihm nachfolgen. Und bis zum Ende zu ist dann beschrieben, wie Gottes Königreich und dieses neue Jerusalem in prachtvoll und wie groß es ist, aufgebaut wird. Und wie aber Leute aus der ganzen Welt und aus allen Nationen in Jerusalem einziehen werden, aber auch die boshaften Menschen, die Gott bzw. eben diesen König ablehnten, nicht darin wohnen werden. Jesaja selbst wohnte im Südreich. Er war Judäer von der Abstammung. Er hatte zwei Kinder und war wahrscheinlich mit einer Prophetin verheiratet vom Hof. Deswegen hatte er so einen Zugang, eben am Hof so zu reden. Diese Berufungsgeschichte war für ihn relativ schwer, aber das ist für alle Propheten, finde ich, also wenn ich das sehe, so, die finden das irgendwie alles schwierig. Kann ich auch nachvollziehen, weil da auch klar ersichtlich ist, dass keiner auf ihn hören will oder wird. Also super Job, ne? Wird jeder machen, ich sowieso. Genau, er selbst war von der Amtszeit her 739 vor Christus aufgetreten und hat dann quasi 40 Jahre seinen Job gemacht. Zur ähnlichen Zeit, also hier ist quasi gezeigt, dass Jeremia deutlich später auf die Bildfläche kommt, aber beim Nachlesen habe ich festgestellt, dass sie auch durchaus Überschneidungen hatten und in der Zeit miteinander gedient haben, nur halt in verschiedenen Reichen und zu anderen Leuten gesprochen haben. Jeremia hat wieder genau dasselbe gesehen, dass Jerusalem vor Gottes Zorn steht oder vor diesem Gericht steht und hat angefangen, klare Worte zu finden. Und auch hier wiederum ist das Buch aufgebaut eben in Gerichtsworte gegen Juda, Gerichtsworte gegen die Völker. Also die Propheten waren nicht nur immer Propheten für Israel selbst oder für Gottes Volk selbst, sondern auch gleichzeitig Propheten gegen die Völker oder für die Völker, je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte. Aber sie haben auch außerhalb dieser, ich sag mal, Linien zu den Leuten gesprochen. Was nämlich klar wird an diesem Buch, dass Gott, nämlich Gott der Geschichte ist und Gott der Nation. Also Gott überhaupt kein Gott ist, der irgendwie seinen Bereich hat und an diesen hält er sich oder irgendwie nur ein Volk hat. Ja, er hat das, aber er ist immer noch Gott und er steht immer noch über allen anderen Völkern und hat überall mitzureden. Und das wird dadurch klar. Jeremia bekommt quasi von Gott eine Offenbarung, wo es ihm gesagt wird, dass er für Israel sprechen soll und für die Nation. Und wieder sehen wir das Gleiche, dass er Gericht bringen soll, aber nicht vergessen soll die Hoffnung. Also der Prophet Jeremia hat wie Jesaja Gerichtsworte verkündigt, trotzdem mit diesem Schimmer, hey, da kommt noch was, nämlich Hoffnung ist möglich, es wird noch was geben, was auf euch wartet. Und so beginnt er quasi über Israel die Gerichtsworte auszusprechen, wo er dann sieht, wie sie im Tempel Gott quasi loben, als wäre nichts, aber auf der anderen Seite Götter anfangen anzubeten und auch anfangen, diese Kinderopferungen nahezubringen. Nebenbei, die Propheten, von denen ich gerade spreche, sind quasi zu der Zeit von Königen im Buch relativ hinten, das heißt, die überschneiden sich stark. Das hat der Marco gemeint am Anfang ist alles klar, chronologisch und ab jetzt ist alles ein bisschen durcheinander, weil quasi die Geschichte jetzt auf verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Jesaja war ein Blickwinkel im Südreich, wenn Jeremia jetzt ein Blickwinkel im Nordreich ist. Und so spricht er eben klar zu den Israeliten und zu Israel und sagt, hey, es gibt einen Kelch Gottes und der ist voll mit seinem Zorn, mit seinem gerechten Zorn. Und jeder muss aus ihm trinken, der eben nicht umkehrt. Und da ist eben nicht nur Israel, sondern auch die Nation mit im Begriffen. Und er beginnt quasi diese Worte auszusprechen. Und trotzdem wird er abgelehnt. Und Gott sagt klar, hey, die werden nicht auf dich hören. Und dann beginnt Gott ihm aber klar von der Zukunft zu zeigen, hey, aber es wird die Zeit kommen, wo ich meinem Volk oder den Leuten, die mir nachlaufen werden, die so gerecht gemacht sind, denen werde ich das Gesetz aufs Herz schreiben. Hey, denen werde ich diese Dinge quasi in sie hineinpflanzen. Das wird schon in ihnen drin sein. Das wird ein völlig neuer Mensch sein. Und dass dieser Messias, dieser neue König zurückkommen wird und alle Nationen sammeln wird und ein neues Reich aufrichten wird. Also wieder ähnlich wie Jesaja. Und da ist eben klar diese Linie, wo Jesaja hat, nämlich, dass dieser neue Bund kommen wird. Und da sagt Jesaja, dieser neue Bund wird persönlicher sein wie ein Ehebund, also noch intimer. Es wird, Jeremia wird sagen, dass dieser neue Bund noch persönlicher ist wie ein Ehebund, also da wird es noch intimer. Es wird eben alles jetzt auf dem Herzen sein, also nicht nur auf das Motto, wie es schon steht in der Bibel, das Volk lobt mich nur mit den Lippen, aber im Herzen nicht, sondern im Gegenteil, es wird im Herzen verbrannt sein oder aufgeschrieben sein. Und es wird eine wahre Gotteserkenntnis geben und die Möglichkeit, eben mit Gott wieder in Gemeinschaft zu kommen oder in eine neue Gemeinschaft, die damals nicht war. Und Basis wird sein, eben diese völlige Vergebung der Sünden, die dieser Gottesknecht eben dann erreichen wird. Nämlich er wird alle Leute gerecht machen. In der Geschichte, wenn man das dann weiterliest, wird dann Jeremia nach Ägypten verschleppt, weil sie ihm wahrscheinlich nicht mehr zuhören konnten, und predigt dort aber weiter und spricht dann klar davon, dass Gericht und Hoffnung für die Nation ist, aber halt, dass die Nationen eben auch nicht davonkommen. Nämlich, dass nebenbei sagte eben die Philister, die Ägypter, Edomiter, die Ammoniter und so weiter und so fort eben durch die Babylonier bestraft werden. Aber dass Babylonien selbst nicht irgendwie jetzt besser dasteht vor Gott, dass die jetzt Gottes Handwerk sind im Sinne von Gott benutzt sie, also können sie machen, was sie wollen. Im Gegenteil, das wird dann klar, Gott lässt es zu, dass diese Völker dahin kommen, aber sie selber stehen dann am Ende auch vor Gottes Gericht. Ja, also sie können dann am Ende nicht irgendwie davon vongehen und sind da ausgenommen, sondern Gott wird auch diese Leute für ihre Bosheit, für ihr stolzes Herz und für diese ganzen Dinge bestrafen. Und Babylonien ist so das Bild für dieses boshafte oder für diese rebellische Menschheit. Also wenn man an Babylon hört, dann ist das eben dieses Sinnbild für diese rebellische Menschheit und soll es verkörperlichen. Und so passiert es, dass der Tempel quasi dann am Ende durch Babylonien auch dann zerstört wird und dass Israel bzw. eben Gottes Volk nicht nur ihre Identität verliert oder verschleppt wird ins Exil, sondern auch eins ihrer wichtigsten Dinge, nämlich den Tempel verlieren, der da kaputt gemacht wird. Mit den Assyrern war das so, dass die Assyrer nach Israel ins Nordreich gekommen sind, dieses quasi einverleibt bekommen haben und Juda aber unten gegen diese noch versucht hat anzukämpfen und am Ende noch gezahlt hat, damit sie in Ruhe lassen bei den Assyrern. Mit den Babyloniern war das anders. Die haben quasi Babylon niedergeschmetzt und sind dann gleich weitergegangen bis nach Ägypten, haben Juda einverleibt und eben dann auch den Tempel zerstört. Also auch die Judäer selber unten dann wurden auch ins Exil verschleppt und gefangen genommen. Wie gesagt, das habe ich vorhin erwähnt, dass der Jeremia auch mit dem Propheten Jesaja zur gleichen Zeit ungefähr agiert hat. Warum erzählt Gott, dass er diese Nation richten wird oder warum er die Völker richten wird? Weil auch Gottes Gerichtswerkzeug der eine Grund ist, dass sie gerichtet werden. Weil Gottes Gerichtswerkzeug, was Babylonien jetzt hier war, gerichtet wird mitunter, weil sie Israel angefasst haben. Und weil Gott doch immer noch zu seinem Volk steht und sein Volk nicht vernachlässigt. In jeder Gerichtszeit mit dem Volk ist Gottes Volk trotzdem Gottes Volk und er steht zu seinem Volk. Und somit ist das ein Mitgrund, warum Gott eben dieses Volk dann am Ende richtet. Weil Gott souverän ist und über diesen ja, Ländern steht. Jeremia selbst ist von Jeremia geschrieben worden, beziehungsweise von seinem Assistenten Baruch, der quasi den Jeremia begleitet hat, der für ihn alles aufgeschrieben hat und diese Rolle erstellt hat, mit Geschichten von ihm oder auch über ihn. Und Jesaja oder Jeremia, die Schrift selber sagt, dass oder bestätigt das, dass er der Verfasser ist und dass er das geschrieben hat. Zu Jeremia selber, er hat auch im Südreich gelebt. Sein Tod ist nicht genau bekannt. Er wurde eben schon früh im Mutterleib selbst für diese Berufung auserwählt und vorbereitet. Aber er selbst brauchte Mut. Er hat sich das nämlich auch nicht zugetraut, so wie Mose. Er musste zölibär leben, also zölibatär, das bedeutet, er durfte oder sollte nicht heiraten von Gott. Das bedeutet, da war schon eine Schwierigkeit für ihn mit drin. Nebenbei wurde er von Menschen gejagt, er wurde gefoltert, er wurde geschlagen, er wurde in eine Zisterne geworfen. Und er musste mit falschen Propheten kämpfen, wo er gesagt hat, hey, der Tempel wird zerstört werden, und sie haben gegen ihn prophezeit und haben gesagt, nein, da wird nichts passieren. Also ein Prophet Gottes geht voran mit der Wahrheit und muss noch gegen irgendwelche anderen komischen Vögeln ankämpfen, die sagen, wir sind auch Propheten. Wo dann aber auch Ende klar war, dass der ein oder andere auch von der Bildfläche verschwand, weil er den Mund aufgemacht hat, weil Gott gesagt hat, das geht so nicht. Er selbst vom Charakter her war ein sehr ehrlicher Mensch. Er bekam mit der Zeit ein sehr großes Gottvertrauen und er wollte glauben. Man vermutet oder sagt, dass er wahrscheinlich in Ägypten dann auch verstorben ist. Und er wirkte auch mindestens, sag mal, 40 Jahre. Also er war dann auch 40 Jahre am Stück im Dienst. Und als ich das dann angefangen habe, auch zu studieren und zu bemerken, auch diese Zahlen wahrzunehmen, ist mir aufgefallen, wie krass das ist, 40 Jahre zu sprechen zu einem Volk und keiner hört dir zu und du kriegst andauernd rechts und links eine gewatscht. Also ich habe noch einen größeren Respekt zu den Leuten bekommen oder zu eben unseren Glaubensvorgängern und Helden wie Jeremia und Jesaja, dass sie so eine lange Zeit das ausgehalten haben. Genau, und dann stellt sich eben auch diese Frage, warum hat ein Mann sowas gemacht? Warum sagt man, ja, ich werde jetzt 40 Jahre mit einem Volk zu tun haben, was mich eigentlich hasst, und keiner mag mich, niemand lädt mich zum Mittagessen ein, ich werde nur angespuckt, ja, warum tue ich das 40 Jahre lang? Und da ist dann klar, dass der Glaube ihm wohl eine sehr hohe Anrechnung, oder wurde ihm sehr hoch angerechnet, nämlich hatte er eben diese klare Bewusstsein, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, dass Gott ihn schützen wird und dass Gottes Feuer in ihm war und er eben diese Leidenschaft hatte durch diese Erfahrung mit Gott. Und wenn eben Berufung drin ist, dann ist auch Berufung draußen. Ja, also das sieht man dann. Der Prophet Hesekiel wiederum, also Jesaja und Jeremia waren eigentlich Vor-Exilspropheten, die vorher viel angekündigt haben. Während Hesekiel selbst, da sagt man, dass er schon ein Exilsprophet war. Also während dieser Zeit, als dann diese erste Welle kam, also die Babylonier anfangen mit Juda zu kämpfen, da wurde der Tempel eben angegriffen und dann gab es die erste Welle, wo Leute mit ins Reich verschleppt wurden, wo der Tempel im Laufe der Zeit, also am Anfang noch nicht kaputt war, aber mit der Zeit dann am Ende doch zerstört wurde, als Babylonien dann Israel oder Juda überrannt hat. Und er gehörte eben zu dieser ersten Welle von Leuten, wo auch mitunter Daniel waren und seine Freunde, zu dem wir auch gleich kommen. Und kurz drüber gegangen über das Buch, Hesekiel sitzt da an diesem Bach, feiert seinen 30. Geburtstag und es war eigentlich so, dass in Israel er jetzt zum Priester geweiht werden müsste, was er nicht wurde. Und auf einmal passiert eben diese Gottesschau, auf einmal offenbart sich Gott ihm, beziehungsweise seine Herrlichkeit, die eben so beschrieben wird, dass er anfängt zu sehen, so wie eine Gestalten, vier Stück, mit jeweils vier verschiedenen Gesichtern in vier verschiedenen Himmelsrichtungen, mit Rädern jeweils unter ihm und wo Gottes Thron drauf sitzt, ebenso schön, wie man da oben im Eck sieht. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Auf jeden Fall offenbart sich ihm diese Gottesherrlichkeit und er fragt sich aber, was macht diese Herrlichkeit in Babylon? Die müsste doch eigentlich im Tempel sein. Und Gott beginnt ihn zu berufen und führt ihn dazu eben, dass er Israel anklagt und warnt trotzdem weiterhin, dass sie sich bekehren oder dass sie umkehren sollen. Und er macht die komischsten Sachen. Er baut quasi Spielzeug und spielt nach, wie Jerusalem zerstört werden wird. Ja, weil da zu diesem Zeitpunkt war ja das noch nicht. Er schneidet sich die Haare ab und zeigt es vor allen und lässt sich fesseln und ist fast ein Jahr auf dem Boden und isst nur das, was über Exkrementen warm gemacht wird, um zu zeigen, eben wie es Jerusalem ergehen wird, wenn es dann soweit ist, wenn Gottes Gericht eintrifft. Aber niemand hört ihm zu. Und er bekommt dann ein Jahr später eine neue Vision, nämlich geht er quasi wie in VR durch den Tempel und ist da mit drin und sieht, wie die Priester Gott loben. Als wäre nichts, eben wie die anderen Propheten das auch gesehen haben, aber dass sie eigentlich andere Götter verehren. Und er sieht, wie Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit diesen Tempel verlässt und wie sie sich klar von Israel abgrenzt. Aber was sichtbar ist auch, Gott kehrt sich quasi, oder kehrt nicht, er geht eigentlich, weil er ja unerwünscht war, weil ja Israel eigentlich so mit gar nichts mit Gott zu tun haben wollte, weil sie ihn ja eigentlich rausgekickt haben, geht er aus dem Tempel, aber in Richtung Babylonien und bedeutet, hey, Gott geht zwar aus dem Tempel, weil sie ihn nicht wollten, aber er ist mit ihnen ins Exil gegangen und war mit ihnen trotzdem dort und hat sie dort trotzdem begleitet. Und so kommt eben einerseits wieder das Gericht, aber auch wieder diese Hoffnung klar auf bei Hesekiel. Und er beginnt quasi die Gerichtsworte einzusetzen in verschiedenen in Lyriken, also in Geschichten, und zeigt eben, wie Israel so drauf ist. Einmal sagte, dass Israel ist wie ein verbrannter Stock oder wie eine rebellische Frau oder wie ein gefangener Löwe, der sauer ist, oder wie zwei freizügige Schwestern, also keine guten Eigenschaften, und klagt sie quasi an, aber spricht dann wieder zu den Völkern. Also wir haben wieder dieses klare Schema, hey, Gottes Gericht gegen Israel, aber auch wieder gegen die Völker, wo er zum Beispiel Ägypten und Tyrus klar anspricht, weil sie eben Israel da auch verführt haben in verschiedene Bereichen und sagt klar, hey, da wird ein Reich kommen und ihr werdet euch unter ihn knien müssen. Und dann geht er aber wieder in diese Hoffnungsspirale rein und erzählt, hey, es wird aber Gottes Geist kommen und wird was Neues schaffen. Und dann ist dieses bekannte Bild, wo Hesekiel bei diesen vielen toten Knochen steht und wo Gott mit seinem Geist kommt und auf einmal diese Knochen lebendig werden und wieder neue Menschen werden und wo wirklich Gott ihm sagt, hey, ich werde was Neues schaffen, ich werde neue Menschen schaffen. Ja? Also das hat quasi Israel gezeigt, wie sie sind, aktuell tot, aber nicht nur körperlich, sondern auch ihren geistlichen Zustand. Und wo er sagt, das wird er erneuern durch seinen Geist. Und im Laufe des Buches erzählt er eben von einem Volk, was sich aufrichten wird, was Gog heißt, was abgeleitet wird aus dem Genesis-Buch und wo Gott eben zeigt, wie groß er ist und dass Gog eigentlich nichts zu melden hat und dass er es gleich in drei verschiedenen Beispielen zeigt, wie er, also Gott hat richtig Spaß daran zu zeigen, wie er Gog fertig machen wird. Einmal mit Feuer, einmal mit Erdbeben und einmal wird er sie ausschlachten auf dem Feld und liegen lassen. Also Gott zeigt dann ganz klar, hey, da gibt es dann keine Diskussion. Und bringt dann Jesaja quasi in den Himmel oder in eine Vision wieder, wo ein neuer Tempel ist, riesig aufgebaut und wie Gottes Herrlichkeit wieder zurück in diesen Tempel kommt und wie von diesem Tempel ein Fluss oder beziehungsweise am Anfang ein Tropfen und dieser Tropfen wächst zu einem Fluss, zu einem Bach und wird immer größer, auf die Erde wächst und die Menschen eben damit erfüllen wird mit seiner Gegenwart. Und so endet dieses Buch. Und dann komme ich zum letzten Propheten und meinen Lieblingspropheten Daniel. Daniel war quasi eben einer, der mit dieser ersten Welle weggeführt wurde. Und die Babylonier haben das so gemacht, dass sie nicht das ganze Volk als erstes weggeführt haben, sondern die Bauern im Land gelassen haben und die die ganzen Höheren, also die Obersten, die Klugen, die Intelligenten, die haben sie quasi abgeführt zu sich ins Reich und haben sie dort angestellt, um eben auch von ihrer Weisheit zu profitieren und dass sie eben Teilhabe davon. Und da war eben Daniel und seine Freunde mit dabei. Und das Erste, was passiert, als sie dann in diesem Reich sind, da wird ihnen gesagt, sie sollen ihre Essensmanieren ändern. Und dann sagen sie, nee, da machen wir nicht mit, das können wir nicht tun. Und stellen sich dagegen. Und dadurch, dass sie halt klar zu Gott stehen, bekommen sie auch Aufmerksamkeit und Ehre beim König. Und das wertet sie dann wieder auf. Und mit der Zeit bekommt dann der König eben einen Traum von einer Statue mit verschiedenen Goldschichten, beziehungsweise mit verschiedenen Edelmetallen und Metallen. Es beginnt mit Gold am Kopf, dann Körper mit Silber, dann Bronze, die Füße, also beziehungsweise die Beine und dann die Füße, so eine Mischung aus Bronze und Silber. Und wo am Ende dann ein Riesenmeteorit auf diese Statue kommt und diese zerbombt und daraus ein Berg wird. Und wo dann der Daniel ihm das klar deuten kann, wo er sagt, hey, da werden noch neuere Königreiche kommen, aber sie werden alle untergehen unter Gottes Stärke und Herrlichkeit. Und dann kommt eben dieser Parallelismus, nämlich in den Versen, also von Versen 2 bis 7 sieht man dann klar, wie sich das aufbaut. Wir sehen eben diese Statue, die Gott dann zerstört. Später kommt dann die Feuerofengeschichte, wo der König dann sagt, hey, hier wird es einen neuen Gott geben und vor dem sollen sich alle beugen. Und wo dann die drei Freunde von Daniel sagen, hey, das werden wir nicht tun. Und ich finde es so cool, was sie sagen. Sie sagen, ob Gott uns hilft oder ob Gott uns nicht hilft, wir werden uns nicht vor dir beugen oder vor dieser Statue. Und riskieren eigentlich ganz, oder gehen in ein Selbstmordkommando. Sie wissen ganz genau, eigentlich ist jetzt vorbei. Aber sie stehen mehr zu Gott und haben größeres Vertrauen in Gott als Angst vor dieser Situation. Und was passiert? Der König wird sauer, heizt den Ofen noch mehr an. Also so, dass die Wachen, steht in der Bibel, die rangekommen sind, schon verbrannt sind, bevor die drei Jungs selber drin waren. Die werden da reingeschmissen und ihnen passiert gar nichts. Also kein Haar wird abgebrannt. Auf einmal steht da jemand mit ihnen im Feuer und sie werden errettet. Und dieser König sieht das und holt sie raus und sagt, hey, euer Gott ist der wahre Gott. Und trotzdem musste man den König Nebukadnezar und dann seinen Sohn Belsasar sagen, hey, kommt wieder runter, weil die waren voll mit Stolz und meinten, größer zu sein als Gott. Und wo Gott genau gesagt hat, wenn ihr das nicht tut, dann werden Konsequenzen folgen. Und bei Nebukadnezar waren dann die Konsequenzen, dass er verrückt wurde, er hat einen Knall bekommen und hat sich benommen wie ein Tier. Ja, hat auch Gras gefressen und solche Dinge. Und als er dann Buße getan hat und gesagt hat, hey, ich kehre um, hat er wieder normalen Verstand bekommen und wurde wieder als König eingesetzt. Bei seinem Sohn war das ein bisschen anders. Der hatte die gleiche Einstellung, wollte sich nicht verändern und in der gleichen Nacht wurde er ermordet. Also da war es dann mit weniger Happy Ending. Auf jeden Fall geht die Geschichte weiter. Die Parallele zu Vers 3 ist Vers 6, wo es dann die Freunde am Anfang getroffen hat und jetzt trifft es den Daniel selbst, wo die Geschichte ist, dass die anderen am Hof Daniel eigentlich liquidieren wollten, sie wollten ihn raushauen und haben nach einer Lösung gesucht, um ihn irgendwie rauszuhauen und haben gesagt, hey, wir führen das neue Gesetz ein, hier oder in unserem Land darf niemand andere Götter 30 Tage lang anbeten, außer jetzt dich, König. Und wer das tut, muss den Löwen vorgeführt werden. Und Daniel war das egal. Also richtig Mut hatte der Mann. Der hat morgens, mittags und abends gebetet. Und das hat er vorgeführt mit einem offenen Fenster nach Israel und wurde dabei erwischt. Und dann haben sie ihn quasi vorgeführt und zu den Löwen geworfen. Und ihm ist einfach nichts passiert. Ja? Eine Nacht ist rumgegangen, die Löwengrube wurde aufgemacht. Und der Daniel saß da, ich weiß nicht, also der Engel des Herrn hat ihn gerettet. Auf einmal waren die Löwen Schmiezerkatzen, das war ganz nett. Und diese Menschen, die ihm eben Feinde waren, wurden dann an seiner Stelle da reingeschmissen. Und dann ist quasi Daniel safe, er ist sicher und bekommt trotzdem wieder diesen Traum, wo er eine Bestie sieht, die quasi die Welt oder den Gottesknecht bedrücken wird, aber wie Gott diese Bestie vernichten wird und diesen Gottesknecht dann zu seiner rechten Seite sitzen lässt. Dann weiter kriegt er eine zweite Vision, die genau ähnlich ist, nur in einer anderen Form. Also das Bild ändert sich mit einem mit Ziegen. Und die Geschichte geht dann so zu Ende, dass Daniel eben gebetet hat für Israel, aber dass Israel sich nicht umkehren oder nicht umkehren wollte. Ja, der Prophet Jeremia hat prophezeit, dass diese Exilszeit nur 70 Jahre andauern wird, aber Gott hat gezeigt, hey, beziehungsweise ein Engel des Herrn, der ihm das dann gedeutet hat, hat ihm gezeigt, hey, das wird leider so nicht passieren, weil das Volk immer noch hartherzig ist, das Volk immer noch nicht umkehren möchte und deswegen wird es sich diese Zeit siebenmal länger oder um siebenmal länger verlängern.
Als nächstes kommt das Buch Esther. Viele Theologen haben sich immer auch die Schlauköpfe haben sich gefragt, was sucht das Buch im Kanon, wieso steht es in der Bibel, aber hatten genug Ehrfurcht vor Gott, das Buch nicht aus der Bibel zu streichen in ihrer Übersetzung, zum Beispiel bei Luther war das so. Aber uns war es aber wirklich wichtig, das Buch Esther mit reinzunehmen, um zu zeigen, wie Gott in diesen Jahren, wo er geschwiegen hat, wo er nicht zum Volk geredet hat, trotzdem gewirkt hat. Und weil es halt öfter Zeiten gab, in denen Gott geschwiegen hat. Wir hatten die Phase hier in Ägypten, wo Gott geschwiegen hat. Es kommt noch die Phase nach Malachi, wo Gott geschwiegen hat. Und zu Esther dachte ich mir, ich zeige ein Video, weil das Video ist deutlich besser schildern kann, noch grafisch darstellt, wie Gott da im Hintergrund wirkt und auf den kompletten Zustand des Volkes einmal um 180 Grad dreht.
Das Buch Esther. Es ist eins der spannenderen und merkwürdigeren Bücher in der Bibel. Die Geschichte spielt etwa 100 Jahre nach der babylonischen Verbannung der Israeliten aus ihrem Land. Und während ein paar Juden nach Jerusalem zurückgekehrt sind, erinnere dich an Esra und Nehemia, sind doch einige noch nicht zurück. Und so handelt dieses Buch von einer jüdischen Gemeinschaft, die in Susa lebt. Das war die Hauptstadt vom antiken Persischen Reich. Die Hauptcharaktere in der Geschichte sind zwei Juden, Mordechai und seine Cousine Esther. Außerdem ist da noch der König von Persien, ein Trinker, der in dieser Geschichte häufig sehr schnell nachgibt. Und dann ist da noch Haman, ein persischer Beamter und hinterhältiger Bösewicht. Dieses Buch ist innerhalb der Bibel sehr bemerkenswert, und zwar deshalb, weil Gott überhaupt nicht erwähnt wird. Nicht ein einziges Mal. Das ist schon sehr merkwürdig, denn geht es in der Bibel nicht eigentlich um Gott? Aber das ist ein ziemlich brillanter Kniff vom Autor, der übrigens anonym ist. Es ist eine Einladung, diese Geschichte zu lesen und dabei nach Gottes Wirken Ausschau zu halten. Und es gibt überall Anzeichen dafür. Die Geschichte ist voller seltsamer Zufälle und ironischer Umkehrungen. Durch sie siehst du Gottes Absichten am Werk, aber hinter den Kulissen. Lass uns einfach in die Geschichte eintauchen. Das Buch beginnt mit zwei üppigen Festmahlen, zu denen der König von Persien eingeladen hat. Diese dauern insgesamt 187 Tage. Der übergeordnete Zweck davon war, seinen Ruhm und Prunk zur Schau zu stellen. Am letzten Tag vom Festmahl ist er total betrunken und verlangt, seine Frau zu sehen. Königin Vasti soll auf der Feier erscheinen und ihre Schönheit zeigen. Sie lehnt das ab und in seiner betrunkenen Wut entthront der König Vasti und erlässt diese voreilige Verordnung, dass alle persischen Männer ab jetzt die Herren in ihrem eigenen Haus sein sollen. Dann veranstaltet er einen Schönheitswettbewerb, denn er möchte eine neue Königin finden. Das Ganze ähnelt einer wirklich schlechten Seifenoper. Aber genau an diesem Punkt lernen wir Esther und Mordechai kennen. Esther verschleiert ihre jüdische Identität und nimmt am Schönheitswettbewerb teil. Und sie gewinnt. Der König ist so besessen von ihr, dass er sie zur neuen Königin von Persien ernennt. In der folgenden, noch zufälligeren Szene bekommt Mordechai mit, wie zwei königliche Wachen planen, den König zu ermorden. Er informiert Esther, die dann dem König Bescheid sagt. Daraufhin bekommt Mordechai Anerkennung, weil er dem König das Leben gerettet hat. An dieser Stelle sieht man, dass von Anfang an Gott nicht erwähnt wird, aber es scheint doch alles auf sehr glückliche Weise geführt zu sein. Was hat Gott also vor? Dafür musst du weiterlesen. Wir lernen als nächstes Haman kennen, der eigentlich gar kein Perser ist. Er wird als Agagiter bezeichnet und ist ein Nachkomme der alten Kanaaniter. Erinnere dich an 1. Samuel 15. Der König erhebt Haman in die höchste Stellung im Königreich und er verlangt, dass sich alle vor Haman verbeugen. Als Mordechai ihn sieht und sich weigert, sich vor ihm zu verneigen, wird Haman zornig. Und als er herausfindet, dass Mordechai auch noch Jude ist, überredet er den König, eine irrsinnige Verordnung zu erlassen, nach der alle Juden getötet werden sollen. Um das Datum der Auslöschung von den Juden festzulegen, würfelt Haman. Würfel heißt auf Hebräisch Pur. Merkt ihr das mal für später. 11 Monate später, am 13. Tag vom Monat Adar, sollen alle Juden getötet werden. Haman und der König stoßen bei einem Festmahl ordentlich darauf an und feiern ihre furchtbare Entscheidung. Der Blick richtet sich jetzt auf Mordechai und Esther. Sie sind die einzige Hoffnung für das jüdische Volk. Sie schmieden einen Plan. Esther soll dem König ihre jüdische Identität preisgeben und ihn bitten, die Verordnung rückgängig zu machen. Aber sich dem König ohne königliche Aufforderung zu nähern, ist nach dem persischen Gesetz unter Todesstrafe verboten. In einer Schlüsselaussage formuliert Mordechai seine Überzeugung, dass auch wenn Esther nichts unternimmt, die Erlösung für die Juden von irgendwoher kommen wird. Und dann grübelt Mordechai und sagt, wer weiß, vielleicht bist du genau für diesen Moment Königin geworden. Esther antwortet darauf sehr mutig und schlägt vor, doch zum König zu gehen. Dabei spricht sie diesen unglaublichen Satz, wenn ich umkomme, komme ich um. Was als nächstes passiert, ist eine ironische Umkehrung von Hamans teuflischem Plan. Esther lädt den König und Haman zu einem ersten Festmahl ein. Und sie richtet eine besondere Bitte an beide, in der sie zu einem exklusiven Festmahl am folgenden Tag einlädt. Haman verlässt völlig betrunken das Festmahl. Auf der Straße sieht er Mordechai. Er wird zornig und befiehlt, dass ein Pfahl errichtet werden soll, an dem Mordechai am nächsten Morgen aufgespießt werden soll. Es scheint, als könnte es für die Juden und für Mordechai nicht schlechter laufen. Aber plötzlich wendet sich das Blatt. Zufälligerweise kann der König in dieser Nacht nicht schlafen. Er lässt sich die königlichen Chroniken als Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Und dabei hört er, wie Mordechai einst das Leben vom König rettete. Das hatte er völlig vergessen. Am nächsten Morgen kommt Haman, um die Hinrichtung von Mordechai zu verlangen. In dem Moment fordert der König Haman auf, Mordechai öffentlich zu ehren, weil er sein Leben gerettet hat. Jetzt muss Haman Mordechai auf einem königlichen Pferd durch die Stadt führen und alle auffordern, ihn zu loben. Dieser Moment ist ein Wendepunkt im ganzen Buch. Er leitet Hamans Untergang und Mordechais Aufstieg zur Macht ein. Schau, was jetzt passiert. Am folgenden Tag findet das zweite Festmahl von Esther statt. Der König und Haman kommen an und Esther sagt dem König erstens, dass sie Jüdin ist und zweitens, dass Haman eine Verordnung veranlasst hat, durch die sie getötet werden soll. Auch Mordechai, der ihm das Leben gerettet hatte, und alle Juden sollen getötet werden. Der König ist betrunken und als er das alles hört, wird er wieder zornig. Er befiehlt Haman auf dem Pfahl zu töten, den er für Mordechai machen ließ. Das ist sehr ironisch und ein grauenvoller Tod für Haman. Aber Hamans Hinrichtung löst das Problem dieser Verordnung nicht, durch die alle Juden getötet werden sollen. Und so richtet sich der Blick wieder auf Esther und Mordechai. Während sie planen, die Verordnung rückgängig zu machen, finden sie heraus, dass der König keine Verordnung zurücknehmen kann, die er schon erlassen hat. Stattdessen beauftragt der König Mordechai, eine Gegenverordnung zu verfassen. Darin sollen alle Juden, die am 13. des Monats Adar getötet werden sollten, aufgefordert werden, sich an dem Tag zu verteidigen und alle zu vernichten, die sich zu ihrem Tod verschwört haben. Daraufhin veranstalten Mordechai, Esther und alle Juden Festmahle, um diese neue Verordnung zu feiern. Und Mordechai wird in eine Stellung an der Seite vom König erhoben. Dann kommt der Tag der Verordnung und die Juden schlagen ihre Gegner. Sie zerstören zuerst Hamans Familie und dann weitere persische Beamte, die an Hamans Verschwörung beteiligt waren. An einem zweiten Tag bekommen sie die Erlaubnis, alle umzubringen, die sich im ganzen Königreich gegen sie verschworen haben. Und auf die Erlösung der Juden folgt ein großes Fest und pure Freude. Die Geschichte erzählt dann, wie Esther und Mordechai eine Verordnung erlassen, nach der jedes Jahr ein 2-tägiges Fest in Erinnerung an ihre Erlösung von der Zerstörung gefeiert werden soll. Und das Fest heißt Purim. Der Name kommt von Hamans Würfeln, erinnere dich, Purim. Das Buch endet mit einem kurzen Nachwort, in dem Mordechai zweithöchster Befehlshaber im Königreich ist. Wir erfahren von seiner königlichen Stellung und seinem Ruhm, während es den Juden im Exil gut geht. Geh jetzt einen Schritt zurück und schau, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Sie war voller Momente ironischer Umkehrungen. Aber jetzt können wir sehen, dass die ganze Geschichte bis ins letzte Detail als ironische Umkehrung strukturiert ist. Der Ruhm vom König, seine Festmahle und Verordnungen spiegeln sich in Mordechais Ruhm, Festmahlen und Verordnungen am Ende. Esther und Mordechai retten zuerst den König, aber am Ende retten sie alle Juden. Du siehst Hamans Aufstieg, seine Verordnungen und Festmahle, die von Mordechais Aufstieg, Verordnungen und Festmahlen umgedreht werden. In der Mitte spielen die Szenen von Esthers und Mordechais Planungen. Und dann sind da noch Esthers 2 Festmahle, die den Rahmen um den größten Moment der Umkehrung der ganzen Geschichte bilden. Hamans Erniedrigung und Mordechais Erhöhung. Wunderbar gemacht. Ein weiteres faszinierendes Merkmal von diesem Buch ist die moralische Unklarheit von den Charakteren. Es wird viel getrunken, es gibt viel Wut, Sex und Morde. Mordechai und Esther sind ein Teil davon, ganz zu schweigen davon, dass sie die Gesetze der Tora brechen, wie durch die Heirat mit Heiden oder dem Essen von unreinen Lebensmitteln. Und so zeigt uns die Geschichte Mordechai und Esther nicht gerade als moralische Vorbilder und als würde sie ihr Verhalten befürworten. Aber sie stellt uns die beiden als Vorbilder für Vertrauen und Hoffnung vor, gerade wenn die Dinge schlecht laufen. Das Buch Esther endet mit der Frage, mit der wir begonnen haben. Warum wird Gott nicht erwähnt? Die Kernaussage von diesem Buch scheint folgende zu sein. Wenn Gott abwesend scheint, wenn sein Volk im Exil ist, wenn sie die Tora missachten, bedeutet das dann, dass Gott fertig ist mit Israel? Hat Gott seine Versprechen verworfen? Das Buch Esther beantwortet das mit Nein. Es lädt uns ein, zu erkennen, wie Gott im totalen Chaos und moralischer Unklarheit in der Geschichte der Menschen wirken kann und das auch tut. Er gebraucht die Treue von moralisch verdorbenen Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Das Buch Esther fordert uns auf, bereit zu sein, um Gottes Vorsehung zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, dass es gut ausgeht. Wir sollen darauf hoffen, dass egal wie schlecht die Dinge stehen, Gott sich dafür einsetzt, diese Welt zu erlösen. Und darum geht es im Buch Esther.
Ja, das finde ich am Buch Esther ziemlich faszinierend, dass es wirklich beschreibt, wie Gott in diesen Phasen wirkt, in denen es in Israel oder dem Volk Israel sehr schlecht geht. Und solche Phasen haben wir sehr viel im Alten Testament, wie hier die Reichsteilung, die Zerstörung Samariens, die Zerstörung Jerusalems und das ganze Chaos mit den 20 Königen pro Reich. Und trotzdem führt Gott da sein Reich souverän durch, auch wenn er dabei schweigt. Er hat seinen Plan und bewegt das Reich dahin, wo es, er bewegt das Volk dahin, wo sein Platz ist. Und danach kommt die Geschichte aus dem Buch Esra Nehemia. So eigentlich sind es zwei Bücher, aber im hebräischen Urtext war das Ganze in einem einzigen Buch und deswegen behandle ich das jetzt auch wie ein Buch. Und die Geschichte von Esra beginnt 50 Jahre nach dem Exil in Babylon. Also es ist wirklich kurz nach dem Ende der Königebücher. Das Buch Zweite Könige endet mit dem Nachtrag 40 Jahre nach dem Beginn des Exils und 10 Jahre später beginnt das Buch Esra. Und es handelt von der Rückkehr einiger Israeliten in ihr Land und was dort geschehen ist. Und es gibt in diesen Büchern drei Schlüsselpersonen. Es sind Zerubbabel, Esra und Nehemia. Und diese Personen sind sehr wichtig für den Wiederaufbau Israels, beziehungsweise den Wiederaufbau Jerusalems. Und Zerubbabel konzentriert sich auf den Wiederaufbau, auf den Neuaufbau des Tempels. 60 Jahre später folgt Esra. Er lehrt aus der Tora und baut die Gemeinschaft wieder auf. Und ihm folgt Nehemia, er konzentriert sich auf den Wiederaufbau der Stadtmauern. Und die Geschichten haben einen sehr ähnlichen Aufbau. Zuerst wird Babylons König dazu bewegt, einen Anführer nach Jerusalem zu schicken und er unterstützt diese Anführer. Dann stoßen diese drei Männer auf Widerstand. Sie überwinden den Widerstand und es führt zu einem Tiefpunkt. Und dieses Schema sehen wir dreimal in diesem Buch. Und ich fange mit Zerubbabel an und zwar, Gott bewegt den König, den Juden zu erlauben, zurück nach Jerusalem zu gehen und den Tempel aufzubauen. Und damit wird ein Versprechen aus Jeremia erfüllt, dass die Israeliten eines Tages zurückkehren dürfen. Und die von Zerubbabel angeführten Israeliten bauen in Jerusalem zuerst den Tempel wieder auf. Und zuerst den Opferaltar und dann den Tempel. Aber der Tempel ist lange nicht so herrlich wie der Tempel Salomos und Gottes Gegenwart hat ja auch nicht so offenbart, wie es erwartet wurde in einer Wolke, wie bei der Stiftshütte oder der Einweihung des ersten Tempels. Und die Alten, die den ersten Tempel noch kannten, haben wirklich getrauert und ihre Hoffnung verloren. Und an der Stelle kommt dann zu einem Widerstand durch die Enkel derer, die nicht ins Exil geführt wurden. Wir haben von Simon gehört, dass nur ein Teil des Volkes ins Exil geführt wurde und ein Teil des Volkes ist in Israel geblieben und hat um Jerusalem herum gewohnt, da Jerusalem selbst zerstört war. Und diese Enkel wollten beim Tempelaufbau helfen, aber Zerubbabel hat ihnen gesagt, es steht ihnen nicht zu, das Haus unseres Gottes zu bauen. In diesem Wortlaut hat er es ihnen gesagt. Aber die Propheten sagten voraus, dass alle Stämme Israels mit allen Nationen zusammenkommen werden, um den Gott Israels anzubeten. Und durch diesen scheinbaren Widerspruch kommt es zu einem Konflikt, den Zerubbabel klären muss. Aber durch diesen Fehler, ihnen das zu verwehren, oder durch diesen Konflikt, kommt der erste Tiefpunkt in dieser Geschichte. Aber 60 Jahre später tritt Esra auf. Esra ist wie Zerubbabel ein Anführer. Und der König er ist ein Gelehrter der Tora, und der König Artaxerxes, also der König von Persien, fordert ihn auf, mit einer zweiten Gruppe zurückzukehren und die Tora zu lernen und die Gemeinschaft aufzubauen. Also es geht Esra hauptsächlich um die geistliche und soziale Erneuerung des Volkes. Und es gibt wieder eine große Hoffnung dadurch im Volk. Aber die erste Enttäuschung ist, dass viele Israeliten, die schon vorher zurückgekehrt sind, mit den Menschen aus den umliegenden Ländern verheiratet sind und Kinder mit ihnen auch haben. Und die Menschen, die sie geheiratet haben, sie waren nie im Exil, sie waren zu einem großen Teil auch keine Juden, keine Israeliten. Und Esra proklamiert an dieser Stelle Gesetze aus dem Deuteronomium, dass Israel heilig sein soll und sich nicht mit Kanaanitern vermischen soll. Und diese angeheirateten Menschen seien genauso schlimm wie Kanaaniter. Aber da tut Esra etwas, was Gott nie von ihm gefordert hat. Und er hört auf die Leiter Jerusalems. Und er veranlasst ein Scheidungsgebot. In diesem Gebot fordert er die Männer auf: Lasst euch scheiden und schickt die Frauen und die Kinder wieder weg. Und dadurch kommt es erneut zu einem großen Tiefpunkt Israels. Aber Gott fordert zwar Israel auf, rein und heilig zu bleiben und sich nicht zu vermischen mit den Kanaanitern oder umliegenden Völkern oder Heiden, aber gleichzeitig ist Gott ausdrücklich gegen Scheidungen. Und da kommt Nehemia ins Spiel. Und bei Nehemia ist es wichtig zu wissen, dass gleichzeitig der Prophet Zacharia in Israel wirkte. Und Zacharia prophezeite, dass das zukünftige Israel eine Stadt ohne Mauern sein wird. Und Nehemia, ein israelischer Beamter, der im Exil für die dortige Regierung gearbeitet hat, hört von der Zerstörung der Stadtmauern Jerusalems und bittet den König Artaxerxes darum, dass er nach Jerusalem gehen darf und diese Mauern wieder aufbauen darf. Und der König erlaubt es ihm, er darf gehen und er bekommt Ressourcen und sogar ein bewaffnetes Geleit. Und bei seinen Bauarbeiten stößt er auf Menschen, die um Jerusalem herum leben, und es kommt zu Spannungen, weil gerade zu dieser Zeit haben die Menschen an die Prophezeiung von Zacharia geglaubt, dass Jerusalem eine Stadt ummauert sein wird und alle Nationen kommen werden und ein Teil des Bundesvolks sein werden und sie zusammen Gott ehren werden. Aber für sie scheint es so, als arbeite Nehemia an einer entgegengesetzten Vision, an etwas, das zu dem sie nicht zustimmen können. Und an dieser Stelle sagt Nehemia den Menschen, die um Jerusalem herum leben: In dieser Stadt ist kein Platz für sie. Und es kommt dadurch wieder zu Feindseligkeiten. Und Nehemia führt diese Bauarbeiten mit bewaffnetem Schutz durch. Und es wird durch bewaffnete Wachen mit der Bau beschützt, und so kommt zu einem dritten Tiefpunkt in diesen Büchern. Aber durch Esra und Nehemia kam es trotz all dieser Tiefpunkte zu einer geistlichen Erneuerung im Volk Israel. Sie feierten auch wieder das Laubhüttenfest, sie bekennen Sünden und geloben, den Bund zu erneuern und die Tora zu befolgen. Es ist aber nicht der Wendepunkt, weil Nehemia stellt fest, die Menschen, sie halten sich noch immer nicht an den Bund. Sie vernachlässigen den Tempel, sie missachten alle Gebote der Tora, sie arbeiten am Sabbat. Um die Stadtmauern herum haben sie Märkte aufgebaut und arbeiten auch dort am Sabbat. Und das Buch beginnt mit prophetischen Versprechungen, prophetische Versprechungen in den Messias zum Tempel und zu Gottes Königreich. Und es weckt diese Also es beginnt nicht damit, es weckt diese Versprechen wieder auf in den Israeliten. Und es werden aber nicht diese Versprechen gleichzeitig in dem Buch erfüllt. Und Israels Zustand scheint wieder genauso zu sein, wie es vor dem Exil war. Aber das Buch macht klar, dass, wie es in Jeremia und Hesekiel gesagt wird, dass das Volk eine Veränderung ihres Herzens braucht, wenn sie auf Gott hören und ihn lieben wollen. Und das Buch endet dadurch mit einem vierten Tiefpunkt. Und da ist es notwendig, in den Weisheitsbüchern weiterzulesen, um herauszufinden, was Gott tun wird, um seine Versprechen zu erfüllen.
Wenn man dann die Bibel nimmt, das Alte Testament, dann sind unsere vier großen Propheten jetzt, sage ich mal, am Ende. Die haben ihren Job gemacht und ihnen folgen dann 12, ich sage mal, die nächsten 12 Propheten, die relativ im Vergleich zu ihrem Umfang kleiner gefasst sind von der Schrift, aber eben dann noch diese nächste Zeit mit Israel begleiten. Unter diesen 12 war zum Beispiel Hosea, der eine Prostituierte geheiratet hat, um eben Israel ein Zeichen zu setzen, dass sie gerade so mit ihm verkehren und dass sie so zu ihm stehen. Also er hat quasi mit seinem Leben gezeigt, was Gott gefühlt hat. Dann haben wir den Propheten Joel, der dann klar weissagt, dass in der Zukunft Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießen wird, dass die Älteren Visionen haben werden und so weiter. Das bedeutet schon Dinge, die in unsere Zeit greifen. Und dann kommt der letzte Prophet der Bibel, der Maleachi, von dem wir eigentlich so von der Abstimmung nichts wissen, der dann 430 vor Christus seinen Dienst hatte. Und dann war erstmal 400 Jahre Ruhe, bis Jesus gekommen ist. 400 Jahre Ruhe bedeutet, dass nichts mehr passiert ist, was für die Juden oder für uns relevant war, wo wir sagen, hey, das sind autoritative Schriften, das sind Dinge, die in den Kanon müssen. Kanon bedeutet quasi Schriftstücke, wo wir sagen, hey, daran wollen wir uns orientieren. Die sind autoritativ, die sind richtig und die sind für uns wichtig. Und deswegen wurde zum Beispiel eben das Alte Testament mit den Büchern, wie sie jetzt zusammengestellt sind, eben zusammengestellt, wo dann aber auch mit der Kirchengeschichte relativ viel auch nochmal verändert wurde unter Luther. Aber auf jeden Fall, die Bücher, die drin sind, sind auf jeden Fall die Bücher, die wir sagen, hey, daran glauben wir, die nehmen wir für wahr. Da kommt nichts weg, da kommt auch nichts mehr dazu. Genau. Und in diesen 400 Jahren war eben rein von dieser Kanonseite her Ruhe. Die Geschichte hat sich so entwickelt, dass das, was Daniel prophezeit hat, eingetroffen ist. Nämlich kamen dann die Babylonier. Dann die Babylonier wurden quasi abgesetzt von den Medo-Persern, also die Perser, die kamen. Mit der Zeit kam dann eine große Person auf die Wildfläche, Alexander der Große, der unbedingt ein großer Streitherr sein wollte. Er wollte größer sein wie sein Vater auf jeden Fall. Er wollte mehr Macht haben und er hatte diese Ambition und er hat es auch geschafft. Er hat dann sein Reich angefangen groß zu machen, ist dann bis nach Indien und dann von Indien wieder zurück, hat seine Männer fast alle einmal umgebracht, also ein richtig krasser Typ, aber er hat ein sehr, sehr großes Reich aufgebaut und mitunter hat er damit dann Israel mit einverleibt. Nach ihm, oder er war dann quasi die Tür für das hellenistische Reich, also bedeutet für diese griechische Kultur, die dann da in diesem Bereich Einzug bekam, wo dann eben auch die verschiedenen Stadtstaaten entstanden, die verschiedenen Polis und eben diese griechische Kultur, wo wir auch mit unserer Kultur anlehnen, entstand, wo dann darauf wiederum die Römer aufgebaut haben, wo die Römer dann entstanden und eben auch viel abgepinselt haben und wo dann eben die Zeit unseres Herrn Jesus Christus gekommen ist, dann um Jahr 0, beziehungsweise je nachdem, wie man es datiert, 4 nach 0. Auf jeden Fall, Jesus ist gekommen. Jesus hatte seine Aufgabe hier auf der Erde und die Römer als Reich haben ihn begleitet. Was interessant ist, warum ich jetzt von Jesus spreche, weil es ja eigentlich jetzt ein Neues Testament ist. Ich spreche davon, weil es relativ wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Alte Testament, nur weil es alt heißt, nicht alt ist. Das Alte Testament hat heute noch Gewicht. Also es ist nicht eine Nebensache neben der Bibel. Also wenn wir sagen, das Neue Testament ist das, woran wir uns halten, und das Alte Testament, ja, ist halt dabei, schöne Geschichten. Sondern das Alte Testament ist immer noch wichtig, heute noch. Jesus selbst hat das Alte Testament, beziehungsweise hier an der Stelle will ich erklären, Testament bedeutet eigentlich Bundesschluss. Und es heißt einfach nur im Alten Bund und im Neuen Bund. Eigentlich müsste man sagen früheres und neueres Testament und nicht alt und neu. Also alt bedeutet nicht verfault, sondern einfach nur von der Zeit hinten liegend. Ja, das ist hier an der Stelle vielleicht wichtig zu sagen. Auf jeden Fall, warum ist das Alte Testament relevant? Jesus selbst hat eben die ganze Schrift für voll erklärt. Und das bedeutet, damals gab es eben noch nicht das Johannesevangelium oder den Lukasbrief oder die Apostelgeschichte. Das war alles noch am Werden. Aber Jesus selbst hat aus der Tora, aus dem Pentateuch eben, aus diesen ganzen Geschichten, aus diesen Sachen selbst zitiert, hat mit Menschen da diskutiert, mit den Pharisäern, Sadduzäern, wie sie nicht alle heißen, und hat auch irgendwo das, was er gelehrt hat, auf dem Alten Testament oder auf dem Fundament des Alten Testament gebaut. Jesus hatte viele Streitgespräche, aber ein Streitgespräch hatte er nie, nämlich über die Autorität und Inspiration des Wortes Gottes, was für Jesus damals ganz klar das Alte Testament war, ja, oder wir nennen es jetzt Alte Testament. Genau, als Jesus mit dem Teufel zum Beispiel zu tun hatte, hat er auch dem Teufel klar gesagt, wo seine Grenzen sind, indem er das Alte Testament zitiert hat. Ja, also das war und ist bis heute wichtig. Warum ist das Alte Testament heute noch wichtig? Wenn wir gucken, die ganze Lehre, die wir haben, ist durch Jesus Christus inspiriert auf dem Alten Testament aufgebaut. Also wenn wir gucken, die Apostel, die Propheten im Neuen Testament, die zitieren auch aus dem Alten Testament und bauen ihre Lehren auf. Also Römerbrief, Jakobus, die gehen alle mit dem Alten Testament um, als wäre es unsere heutige Bibel. Ja, die kannten damals alles andere nicht. Paulus selbst war zum Beispiel Jude und hat das Alte Testament und die Schriften hochgehalten, indem er auch in den Pastoralbriefen zu Timotheus oder Titus gesagt hat, hey, predige das Wort. Und das Wort war damals eben die alte Schrift. Aber wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, wir betrachten jetzt das Alte Testament, also das nennt sich im Fachbegriff christozentrisch. Das bedeutet durch Jesus Christus. Jesus Christus ist quasi der Ausleger des Alten Testamentes. Wenn wir das jetzt lesen, damals hatten sie die Schrift mit Erwartung zu Jesus, und heute dürfen wir durch Jesus, weil wir in Erwartung Jesu Christi leben, quasi das Alte Testament lesen und verstehen, was tatsächlich damit gemeint war. Nebenbei können wir das Neue Testament auch nicht immer verstehen, wenn wir das Alte Testament nicht haben, weil das Alte Testament uns überhaupt erklärt, warum brauchen wir Jesus. Diese ganze Geschichte, diese ganzen Israel-Volksverständnis und so weiter, das brauchen wir, um heute zu verstehen, warum Jesus überhaupt am Kreuz für uns sterben musste und sterben sollte. Ja? Warum wir eben jetzt diese Gnade haben. Überhaupt, um Gnade zu verstehen, muss man mal verstehen, was man mal vorher hatte, vor der Gnade. Ja? Und was Jesus uns heute ermöglicht. Und viele andere Dinge. Auf jeden Fall, das Alte Testament ist nicht zu vernachlässigen. Dann noch, wie gehe ich mit dem Alten Testament um? Das Alte Testament hilft uns zu verstehen, also zum Beispiel, dass Gott mit fehlbaren Menschen Geschichte macht und Geschichte baut, und das heute noch. Er zeigt uns, wie wichtig ist, dass Jesus kommen musste. Er zeigt uns, wo unser Glaube herkommt und wo unsere Wurzel ist. Es sagt aber auch, dass Jesus Jude war, und das ist geschichtlich gesehen eines der wichtigsten Dinge, die wir nicht vergessen dürfen und nicht vergessen sollten. Und trotzdem sagt Jesus, dass er in sich Juden wie Griechen vereint und ein neues Reich einsetzt. Das Neue Testament atmet ständig alte testamentliche Luft. Es hilft uns beim Beten, also wie wir beten. Ja, die früheren Christen, die haben damals die Psalmbücher genommen zum Beten, um das zu üben. Es hilft uns, wenn wir zweifeln, um uns im Glauben aufzubauen, um Gott zu preisen, hey, auch manchmal zu weinen. Wie viel in unserem Gottesdiensten zitieren wir aus den Sprüchen, aus Prediger, aus Psalmen, wo es zum Beispiel heißt, es gibt Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen. Das ist alles aus dem Alten Testament. Wir lernen, wie wir Fürbitte führen können, dann wie wir handeln können. Das Alte Testament zeigt uns quasi auch auf, was Gottes Herzschlag ist und wie Gott ist und wie wir darin handeln können, nicht als irgendwie Gesetzeskatalog jetzt, sondern vielmehr einfach, um Gott zu verstehen und durch die Gnade damit zu handeln.
Vielen Dank, Marco und Simon. Ich finde, ihr habt es richtig gut gemacht. Ich glaube, wir haben irgendwo gemerkt und gespürt, wie viel Arbeit das war. Hey, ich glaube, das soll euch einfach mal ermutigen, selber einfach zu lesen und zu studieren. Und ich glaube, jetzt hat man heute viele Zahlen gehört und viel vielleicht, was ihr schon auch wusstet, aber manches vielleicht auch Neues. Ich glaube, immer allein, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt, was so in der Weltgeschichte los war, ist es so viel cooler, zum Beispiel die Propheten zu lesen und so. Deswegen will ich euch einfach ermutigen, bleibt da dran, geht da rein. Es ist einfach so cool, wenn ein Puzzleteil zum anderen kommt und so. Ne? Und irgendwann geht es dir so wie manchmal, wenn ich Predigt vorbereite, ich tue schon meine ganzen Bücher und Kommentare weg, weil alles, was ich schon so im Kopf habe, ist schon so viel, was ich aufschreiben kann, wenn ich es NT lese, ja, weil immer mehr so zusammenkommt und ich weiß, wie viele Lücken ich noch habe, ja, aber versteht, es ist so cool, wenn du einfach verstehst, wie alles zusammenhängt und ja, vor allem, wie konsequent Gott einfach seine Ziele verfolgt und wie er sich nicht durcheinander bringen lässt von menschlichen Herrschern, von übernatürlichen Feinden, von Versagen von Menschen und das ist einfach cool. Und deswegen schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt kann es erst so richtig losgehen. Zu Hause lesen, alles nochmal nachschauen. Vielleicht auch mal ein Buch in die Hand nehmen. Da hinten liegen noch 3 Bücher, wo man auch nochmal reingucken kann oder vielleicht auch mal sich ausleihen kann, um ein paar Dinge noch vielleicht nachzuschauen oder so. Und ansonsten, das Video, was der Marco hier gezeigt hat, ist das ja das Bibelprojekt, oder? Und es gibt eigentlich alle Videos zu allen alttestamentlichen Büchern, glaube ich. Auch Neues Testament, lohnt sich einfach da auch immer mal wieder sich die Sachen anzugucken. Es gibt auch, glaube ich, manche Themenvideos dann noch, so bestimmte Themen, so durch die ganze Bibel durch und so. Und ihr habt ja gerade gemerkt, wie cool das ist, wie einprägsam die das machen. Also ich ermutige euch einfach, was auch immer, ja, also ich kenne Pastoren, die haben noch nie ein Buch reingeschaut und machen alles über Videos. So what, ja, also irgendwas, um tiefer in die Bibel reinzukommen. Ich glaube, da wollten wir euch motivieren mit diesem Ding und schön, dass ihr da wart und guten Abend euch noch. Okay, ciao.